Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir freuen uns, Sie in der neuen Ausgabe der Sendung Im Gespräch mit Korea begrüßen zu dürfen. Heute haben wir wie immer einen besonderen Gast, einen bekannten Regisseur, den Gewinner von 2 Oscars in der Kategorie Beste Regie für so herausragende Filme wie Platoon und einen Veteran des Vietnamkrieges, dessen Ereignisse die Grundlage einiger seiner Filme waren. Begrüßen Sie mit mir Oliver Stone. Oliver, herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem Programm.
Danke, Raphael. Es ist schon lange her. Ich habe Sie seit Jahren nicht mehr gesehen, aber Sie sehen sehr glücklich aus.
Ich freue mich auch sehr, Sie zu sehen. Ihre Filme stellen die offizielle Version der Geschichte der Vereinigten Staaten in Frage und zeigen auch die Härten der Kriegszeit in einer ziemlich realistischen Form. Sie haben es gewagt, Filme zu machen, die den Menschen die Augen für die Wahrheit öffnen. Sie haben das Hollywood-Kino und die Wahrheit, die in US-amerikanischen Filmen gewöhnlich gezeigt wird, herausgefordert.
Das ist richtig.
Haben Sie diese Position schon immer eingenommen?
Nein, das Leben ist eine Evolution. Als junger Mann war mein Vater ein Republikaner, ein konservativer Wall Street-Ökonom. Mit seinen Werten hat er auch mich aufgezogen und ich dachte, dies sei die einzige Welt, die es gibt. Das Ganze nannte sich New York, die Mitte der Welt. Ich wurde 1946 geboren. Damals waren die Vereinigten Staaten die führende Weltmacht. Das sind sie teilweise immer noch, aber damals hatten sie einen riesigen Reichtum und auch eine egozentrische, ethnozentrische Weltsicht, könnte man sagen. Und dort bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen und so weiter. Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich 14 war, und ich kam ins Internat. Und schließlich bin ich in Vietnam gelandet, weil ich mit dem System nicht zurechtkam. Ich wusste nicht, was ich wollte, aber ich wusste genau, was ich nicht wollte. Weiterhin ein Produkt des Umfelds des Internats an der Ostküste der Vereinigten Staaten und der Universität Yale zu sein. Also brach ich Yale ab, ging nach Vietnam, um dort zu unterrichten, bin der Handelsmarine beigetreten und kehrte schließlich 2 Jahre später zur Armee zurück und diente in Vietnam als Infanterist auf der untersten Ebene. Ich wollte auf der untersten Ebene sein und dort bin ich auch gelandet. Ich trat also der Armee bei, ging in den Dienst. Ich verbrachte etwa 15 Monate im Dschungel, im 25. Infanterieregiment und in der 1. Kavalleriedivision. Als ich aus dem Dienst schied, hatte ich schon viel gesehen. Meine Lebenseinstellung hatte sich geändert, aber ich musste den Weg zurückfinden. Ich ging zur Filmschule, suchte einen Job in New York, ich war Taxifahrer. Ich machte von allem ein bisschen. Die Filmschule hat mir sehr geholfen. Ich drehte Kurzfilme und schließlich bekam ich 6 Jahre später die Gelegenheit, ein Drehbuch für den Film Midnight Express zu schreiben, der ein internationaler Erfolg wurde. Und so, aus dem Nichts heraus...
Einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Sie haben das Drehbuch für diesen Film geschrieben, nicht wahr?
Ja, ich habe einen Oscar bekommen und alles und bumm, plötzlich, über Nacht, war ich in der Filmindustrie. Obwohl ich meine Hochs und Tiefs hatte. Ich habe Platoon und Salvador gedreht, vielleicht kennen Sie den Film. Dann drehte ich Wall Street, geboren am 4. Juli. JFK, Tatort Dallas. Und nachdem ich 3 Filme über den Vietnamkrieg gedreht hatte, führte ich 2008 bei 3 Filmen über US-Präsidenten Regie. John F. Kennedy, Nixon und Bush. Ich beschloss auch, mich am Genre der Gangsterfilme zu versuchen, mit Natural Born Killers, U-Turn, Kein Weg zurück und Especially Dangerous. Ich drehte einen Film über Snowden, einen Film über die Wall Street, An jedem verdammten Sonntag, das war ein Film über American Football, und Alexander, der der antiken Geschichte gewidmet war. Die Themen, die mich interessieren, sind sehr vielfältig. 2004 habe ich Alexander gedreht und 2014 den Schnitt beendet und meine endgültige Version, der Director's Cut, ist die einzige, die mir wirklich gefällt. Kurz gesagt, ich hatte eine ziemlich aktive Karriere. Dann habe ich mich dem Dokumentarfilm gewidmet. Dokumentarfilme interessieren mich immer mehr, weil sie mich dazu gebracht haben, mehr über die Welt zu lernen. Ich habe Castro 3-mal interviewt.
Fidel?
Ja, Fidel. Dann sah ich sie, als ich 2008 South of the Border drehte. Wir trafen uns in Kuba, als ich bei Raúl war, der uns vorgestellt hat. South of the Border war ein Werk, das mir die Augen öffnete. Denn Chavez war damals das Zentrum, die Hauptverbindung. Er stellte uns allen Staatschefs vor. Wir trafen Lula, Néstor Kirchner und Cristina Kirchner, Lugo in Paraguay, sie in Ecuador und auf Kuba und Bolivien. Das war eine wichtige Erfahrung. Ich habe mit Evo Morales ein Coca-Blatt gekostet und das war eine wunderbare Erfahrung. Dann ging ich mit Hugo Chavez nach Bolivien zurück. Es war unglaublich, dass der Film South of the Border dort gezeigt wurde.
Ihre Arbeit wurde heftig kritisiert, aber wir werden auf dieses Thema etwas später zurückkommen. Und nun möchte ich mehr darüber sprechen, wie die harte Erfahrung des Vietnamkriegs Ihre Ansichten verändert hat.
Ja. Ich glaube, nach Vietnam zu gehen und die US-Armee im Krieg zu sehen, war für mich ein Wendepunkt. Ehrlich gesagt, konnte ich meinen Augen nicht trauen. Es war, als ob man eine ganze Stadt nahm und in ein anderes Land verlegte, zusammen mit riesigen Militärstützpunkten und einer riesigen, unzähligen Menge an Ausrüstung, die übrigens komplett in Vietnam blieb. Wir haben sie einfach auseinandergenommen und das meiste davon landete in den Händen des sogenannten Feindes, der Nordvietnamesen. Wir haben so viel Technologie entwickelt. Wir haben so viele verschiedene Departments geschaffen. Wir haben den American Way of Life nach Vietnam gebracht und es hat nicht funktioniert. Wir hatten die Armee, die Marine, die Luftwaffe, drei Teilstreitkräfte, die alle dasselbe taten. Ihre Aufgaben überlagerten sich und das Ganze war eine riesige, monströse Geldverschwendung. Es ist so etwas wie unser US-amerikanisches Hobby, ein System, an das wir zu sehr gewöhnt sind. Als ich nach Amerika zurückkam, dachte ich, so kann man keinen Krieg führen. Ehrlich gesagt, ich denke, dass wir, wenn wir schon beschlossen hatten, uns auf diesen dummen Krieg einzulassen, viel härter hätten kämpfen müssen. Wir hätten die Spezialeinheiten, die Kommandos einsetzen sollen, auf dieser Ebene operieren und wir hätten im Dschungel sitzen müssen und nicht einmal zum Wäschewaschen rausgehen sollen, erst recht nicht zum Essen kochen. Was war das denn überhaupt für ein Unsinn? Man muss hart kämpfen. Ich glaube, diese Lektion haben wir immer noch nicht gelernt. Nach 2001, als wir angegriffen wurden, unsere Bürger getötet wurden, uns etwas Schreckliches angetan wurde, haben wir wieder zu emotional reagiert. Wir haben uns von der Angst verrückt machen lassen. Die Angst begann, unsere Gedanken zu diktieren. Und anstatt zu sagen, Afghanistan, gut, wir kümmern uns jetzt darum, das haben wir am Anfang auch getan. Und wir haben einen Monat gebraucht, um das zu klären. Einen Monat. Al-Qaida hat sich aufgelöst und einen Monat später waren sie alle auf der Flucht. Aber nein, das war uns nicht genug, also beschlossen wir, dort Militärbasen aufzubauen und unsere reguläre Armee und Luftwaffe und Drohnen zu stationieren, eines nach dem anderen. Und als es sonst niemanden gab, mit dem man kämpfen konnte, gingen wir in den Irak. Die Anschläge vom 11. September hatten nichts damit zu tun. Doch nein, wie denn? Es gibt doch einen Feind. Menschen wie Dick Cheney haben uns davon überzeugt, dass wir überall auf der Welt Feinde haben und an allen Fronten kämpfen müssen, an allen Fronten. Da sagt er, jetzt auch über Syrien. Das sind die Wünsche unserer Neokonservativen, wie ich es ausdrücken würde, obwohl sie eigentlich Kriegstreiber sind. Wurden sie früher so genannt. Das sind Kriegszündler. Meine Filmkarriere litt also darunter, dass ich manchmal Dinge gesagt habe, die den US-Produzenten überhaupt nicht gefielen. Sie wollen so etwas nicht sehen. Man kann mit Sicherheit sagen, dass sich Hollywood seit 2001 verändert hat. Es gibt jetzt viel mehr Zensur. Die Armee und die CIA werden in den US-Medien immer in einem günstigen Licht dargestellt.
Sie hinterfragen ständig die offizielle Version der US-Geschichte und kritisieren. Sie sind ein großer Kritiker des nationalen Sicherheitssystems. Sehen Sie sich selbst als einen Systemfeind?
Ja.
Aber verschafft Ihnen das in den USA nicht Ärger? Denn über Lateinamerika kann man sagen, dass man auch dann, wenn man das staatliche System kritisiert und in Frage stellt, Filme machen darf.
Ja, das stimmt, aber es gibt in den USA eine wirtschaftliche Zensur. Anders gesagt, wenn man nicht viel Geld mit Filmen verdient, die Kritik enthalten, dann schaffen sie es nicht. Thank you. Ja, Sie können Ihr Budget kürzen, senken. Aber sagen wir einfach, wenn Sie einen Film machen wollen, der die US-Armee kritisiert, wie die Geschichte des Krieges im Irak, die Geschichte des Terrors, der dort kürzlich stattfand, wenn Sie solche Geschichten zeigen, bekommen Sie nichts. Ich konnte das wohl in den 80er Jahren tun, als ich Platoon, geboren am 4. Juli und Zwischen Himmel und Hölle gedreht habe, weil das System nicht so starr war. Es gab immer noch Ideologien, es gab die Sowjetunion, doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 veränderte sich die Welt plötzlich dergestalt, dass sich die Vereinigten Staaten immer mächtiger fühlten als die vorherrschende Kraft im Universum und begannen immer aktiver demgemäß zu handeln. Sie führten Krieg im Irak, früher schon in Panama und Grenada, kehrten dann in den Irak zurück und gingen dann nach Afghanistan. Diese Ereignisse fanden nacheinander statt, ein Krieg nach dem anderen. Und all dies hat sich tief in die Psyche der Menschen eingebettet, während die Medien es akzeptierten. Es gibt also keine Partei in den USA, keine demokratische Kraft außer der kleinen Parteien, wo man sich die Frage stellen würde, warum fangen wir Kriege an? Ich habe sie nie von den Hauptkandidaten gehört, in der demokratischen Partei nur von einem oder zwei, aber sie haben keine Chance zu gewinnen. Mit anderen Worten, Hillary Clinton und ihr Team, sowie Joe Biden, sind genauso militaristisch wie der Republikaner Dick Cheney. Nur, dass sie es auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Hillary Clinton ist ein Falke. Gleichzeitig hat Trumps friedlichere Herangehensweise, als er fragte, warum bekämpfen wir die Russen, die Militärindustrie, Politiker und Medien so verängstigt, dass sie ihn schon vor seiner Amtsübernahme angriffen. Und vom ersten Tag seiner Präsidentschaft an taten sie das auch. Sie versuchten, ihn mit Russiagate anzuschmieren, indem sie ihn der Zusammenarbeit mit Russland beschuldigten. Das waren innerpolitische Querelen unter dem Deckmantel der russischen Verschwörung, die aber bereits in den 50er Jahren begannen. Es war Wahnsinn, zumindest halte ich das für Wahnsinn. Tatsächlich ist es egal, wer der Präsident ist. Es ändert nichts. Und es gibt ein etabliertes System im Außen- und im Verteidigungsministerium. Wie Putin in einem Interview an mich sagte, es ist egal, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist.
Wenn wir uns der Weltgeschichte zuwenden, sind die Vereinigten Staaten zweifellos bisher das erfolgreichste Land. Doch wir sehen auch, dass viele große Imperien zerfallen sind, weil sie an mehreren Fronten gleichzeitig agierten und Kriege entfesselten, die nicht gewonnen werden konnten, gegen Feinde, die niemals aufgeben würden. Tatsächlich hat Trump viel gesprochen, aber wenig getan. Die Sanktionen gegen Venezuela begannen unter Obama. Zusammen mit der Destabilisierung Syriens, wofür ihm der Nobelpreis verliehen wurde. Aber Trump hat in Wirklichkeit viel geredet und wenig getan. Und Obama hat vielleicht viel weniger geredet, aber er hat viel mehr auf dem Gebiet der Intervention im Ausland getan.
Ich bin mit allem einverstanden, was Sie sagen. Vielleicht zeigt es, wie verschlossen die USA sind und wie sehr das Land in die rechte Ideologie abgedriftet ist. So sehr, dass eine Hillary Clinton als Vertreterin der Demokraten gilt. Ich kann das immer noch nicht glauben. Die Demokraten waren in der Regel gegen den Krieg. Wir glaubten an die Möglichkeit einer friedlichen Koexistenz. Wir glaubten an die Entspannung in unseren Beziehungen zu Russland. Erinnern Sie sich daran? Aber es gab Kräfte, die immer wieder gegen diese Entspannung eintraten. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich meine, es gibt keine echten linken Kräfte in den Vereinigten Staaten. Wir sprechen von bestimmten rechten Parteien, die gegen andere rechte Parteien kämpfen. Es gibt da nur Unterschiede in den Abstufungen. Trump ist zum Beispiel ein Vertreter der Rechten. Er hat schreckliche Dinge getan. So entschied er sich beispielsweise für den Austritt aus dem Pariser Abkommen, aus dem Abkommen mit dem Iran. Das ist bedauerlich. Doch das Schlimmste und Gefährlichste ist, dass er sich aus dem Atomdeal zurückgezogen hat. Er hat dazu einfach gelogen. Und was wir gegen Russland getan haben, ist einfach schrecklich. Wir bringen die ganze Welt in die Gefahr eines Atomkriegs. Wir verhalten uns aggressiv, indem wir neue Atomwaffen entwickeln. Das nimmt niemals ein Ende. Er hat die ganze Welt destabilisiert, doch er wird auch noch kritisiert, weil er nicht hart genug vorgeht. Und als er sagte, er werde die Truppen aus Syrien abziehen, griffen ihn die Demokraten an. Sie wollen, dass er die Bombardierung Syriens anordnet. Es gibt keine Hoffnung, solange die USA von zwei rechten Parteien regiert werden. Wer hat das Sagen über das Ganze? Wer kontrolliert die Lage? Es ist, als wäre es der Zauberer von Oz. Er hält die Zügel in der rechten und in der linken Hand, doch die linke Hand ist eine Fälschung. Im Jahr 2016 habe ich für eine andere Partei gestimmt.
Für die Grüne Partei.
Ich habe für Jill Stein gestimmt, aber das war eine Protestwahl. Was kann ich sonst noch tun? Ich kann Filme, Dokumentationen drehen.
Sie leisten mit Ihren Filmen bereits einen großen Beitrag. Dank Ihnen wird der Kenntnisstand der Menschen erhöht.
Wissen Sie, wie ist es den USA gelungen, ab 1945 mit so vielem ungestraft davonzukommen? Denn es geht hier um die größte Massenhypnose in der Geschichte der Menschheit. Es ist, als hätten Sie auf die Leinwand geschrieben, wir sind für die Freiheit, wir sind für die Demokratie, dafür, dass alle reicher werden. Und Sie verkaufen immer wieder diese Legende, dass die Vereinigten Staaten das beste Land der Welt seien. Aber die Fakten beweisen das Gegenteil. Eine große Zahl von Menschen wurde im Irak getötet. In Syrien, Afghanistan, Vietnam, Korea. Vielleicht wurden Millionen Menschen auf die brutalste Art und Weise getötet. Und wenn Hillary Clinton sagt, dass die Vereinigten Staaten das beste Land aller Zeiten sind, dass wir der Menschheit den meisten Frieden und Wohlstand gebracht haben, dann ist das Dummheit. Hätten wir uns mehr wie die Schweiz verhalten oder wie Schweden, hätten wir uns als führende Nation in Sachen Bildung verhalten, wären diese Probleme nicht aufgetreten und die Welt wäre ein besserer, ein viel besserer Ort als heute. Und ich meine echte Probleme wie in der Medizin, Bildung und wie ich immer sage, mit Energie, mit sauberer Energie. Das sind die wirklich wichtigen Themen, im Gegensatz zu dieser geopolitischen Farce und den Behauptungen, dass die USA durch China, Russland, Iran oder Venezuela gefährdet seien. Sie haben Venezuela zu einer Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA erklärt. Das ist unglaublich. Das ist Hypnose in Aktion. Anders kann man es nicht erklären. Ich hypnotisiere Sie, Rafael Correa. Von nun an werden Sie an einen mit Sternen übersäten Traum glauben. Das ist Orwell in Reinkultur und es funktioniert. Es ist wie Werbung. Und der größte Widerstand gegen die US-Dominanz kommt von Ländern wie Russland, China, Iran, Korea und Venezuela. Das sind 5 Länder. Sie sind sehr wichtig. Die NATO begann 1999 mit ihrer Erweiterung. Wie viele neue Staaten sind der NATO beigetreten? 13 Länder. Und das alles geschieht an den Grenzen Russlands. Dies ist eine eklatante Verletzung der am Ende des Kalten Krieges getroffenen Vereinbarung. Eine eklatante Verletzung. Die USA sind nicht glaubwürdig.
Wenn es um Völkerrechtsverstöße geht, so gehören dazu das Embargo gegen Kuba und die Sanktionen gegen Venezuela. Im Allgemeinen wird diese Aggression gegen Venezuela in keiner Weise durch das Völkerrecht mitgetragen.
Absolut korrekt.
Übrigens sitzt die Interamerikanische Menschenrechtskonvention in den USA, obwohl die USA die Amerikanische Menschenrechtskonvention, den San Jose-Pakt, nicht unterzeichnet haben. Und er ist der Eckpfeiler des gesamten Systems. Wir werden also immer öfter mit eklatanten Widersprüchen konfrontiert, die eigentlich nicht existieren sollten. Sie haben einen Dokumentarfilm über 7 fortschrittliche Präsidenten aus Südamerika, besser gesagt Lateinamerika, gedreht. Er enthält doch auch ein Interview mit dem Staatschef Kubas. Warum, mit welchem Ziel haben Sie sich entschieden, einen solchen Film zu drehen?
Tatsache ist, dass Nordamerika, Südamerika keine große Aufmerksamkeit schenkt. Und ich wusste es, als ich 1985 und 86 meinen Film Salvador drehte. Ein Film über die Lage in El Salvador. Und ich wusste, dass ihnen das egal war. Das Einzige, was sie wollten, war, dort eine Art Hinterhof zu haben. Sie können nicht zulassen, dass ihr Hinterhof ruiniert wird. Dasselbe geschah mit Castro. Ich wurde aufs Schärfste verurteilt, weil ich ihm eine Plattform gegeben habe, weil ich ihn offen über alles sprechen ließ. Und er drückte seine Position perfekt aus. Er wusste, sich auszudrücken. Dasselbe geschah mit dem Dokumentarfilm South of the Border. Absolut dasselbe. Er wurde von den führenden Medien einfach ignoriert. Ich war der Feind für sie. Eines Tages wurde ich zur New York Times eingeladen und die Redakteure fragten mich, wie ich überhaupt dazu kam, Chavez Respekt entgegenzubringen. Und da wurde mir klar, dass es unmöglich ist, die Latino-Debatte zu gewinnen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die USA den Staatsstreich in Bolivien organisiert haben. Und viele Leute glauben, dass sie ihn finanziert haben. Sie sind sie losgeworden, haben sich sehr bemüht, Chavez loszuwerden. Und was in Brasilien passiert ist, kann eigentlich nur als Farce bezeichnet werden. Das nennt man Lawfare. Das heißt, man kämpft unter dem Deckmantel des internationalen Rechts.
Auch in Bolivien haben sie eine solche Komödie gespielt, wie in Venezuela, wo der selbsternannte Präsident Guaido erschien und Washington ihn sofort anerkannte.
Ja, ja. aber alles ist sehr sorgfältig verdeckt. Ich werde nichts über Bolivien erfahren, bevor ich es nicht bei RT gesehen habe, aber leider wurde RT dort verboten. Das heißt, sie haben den Sender einfach aus den Senderpaketen ausgeschlossen.
Was in Bolivien passiert ist, ist eine Schande. Ein handfester Staatsreich. Aufgrund der Doppelmoral in der internationalen Politik erkannten andere Länder angesichts ihrer eigenen Interessen die de facto Regierung jedoch sofort an.
Das ist ziemlich offensichtlich. Ich möchte sagen, dass der Sender RT derzeit qualitativ hochwertige Informationen anbietet und dennoch wird in meinem Land ständig verspottet. Ich erhalte extrem verzerrte Informationen. Ich kann ja die US-Presse lesen, aber alle Medien schreiben immer dasselbe. Okay, Leute, ich verstehe euren Standpunkt, aber ich möchte auch eine alternative Meinung hören. Aber wir hören nicht den Standpunkt des Irans oder Chinas, wir hören nicht den Standpunkt Koreas, Venezuelas. Er steht uns nicht zur Verfügung. Und das ist ungeheuerlich. Am Ende werden die Menschen zusehends dümmer. Ich nenne das Massenhypnose. Sie kontrollieren den Medienraum, blockieren den Zugang zu alternativen Informationen.
Ja, Sie haben die Medien bei vielen Anlässen kritisiert. Ich finde die Rolle der Medien in der Politik schrecklich. Sie sagten auch, dass Nachrichten im Wesentlichen den Konzerninteressen untergeordnet sind. Es liegt auf der Hand, dass die von diesem oder jenem Medienhaus verbreitete Information im Interesse des Eigentümers ist. Seit der Erfindung der Druckerpresse liegt die Redefreiheit in den Händen der Person, die sie besitzt.
Ja, und jetzt hat ihre Macht zugenommen, weil die CIA etwas erkannt hat. Es geschah nach dem Zweiten Weltkrieg. Die CIA stieg in dieses Geschäft mit der Information ein. Sie ernannten ihre Agenten. Sie hatten ihre eigenen Leute in verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften und im Fernsehen. Ihr Einfluss auf das US-Fernsehen war enorm. Jeder, der auf die eine oder andere Weise mit der CIA sympathisierte. Und als Kennedy ermordet wurde, ich will jetzt nicht zu tief zu dieser Sache ausholen, als die Warren-Kommission ins Leben gerufen wurde, sagte man gleich am ersten Tag, sehr schön, genau so war's. Sie haben sich nicht einmal die Beweise angesehen, die einige Zeit später auftauchten. Zurück zum Thema Brasilien. Sie haben Dilma aus rein technischen Gründen abgeschafft. Und das zeigt deutlich, was wirklich vor sich geht. Ich denke, der Fall Snowden hat eine Rolle in dieser Geschichte gespielt. Ich denke, dass die US-amerikanische Spionage... Ich meine, wir alle wissen, dass sie Dilma ausspioniert haben und Angela Merkel. Wir wissen, dass sie die führenden Politiker der Welt ausspioniert haben. Aber sie haben noch nie... Dilma hat sich zum Beispiel geweigert, die Vereinigten Staaten zu besuchen. Das war ihre ganze Schuld. Sie hat Obama gegenüber nicht einmal ihren Unmut darüber ausgedrückt, dass sie ausspioniert wurde. Es spielt also überhaupt keine Rolle, ob sie den USA irgendwie die Stirn bieten oder nicht. Dort wird man sich trotzdem um sie kümmern. Und als sie beschlossen, sich des Erdölkonzerns Petrobras anzunehmen, setzten sie einen mächtigen Spionageapparat auf sie an. Ich bin sicher, dass ein Teil dieser Informationen an die Rechtsabteilung des brasilianischen Nationalkongresses weitergeleitet wurde. Und sie nutzten diese Informationen, um Dilma zu kompromittieren, genau wie es bei Lula geschehen ist.
Wenn wir über diese Korruptionsskandale im Allgemeinen sprechen, können wir sagen, dass es nicht mehr üblich ist, die Anführer der Linken zu töten, sondern ihren Ruf zu zerstören und sie mit Hilfe der Medien zu lynchen. Ja. Und sie dann ins Gefängnis zu stecken, wie sie es mit Lula da Silva getan haben. Zum Abschluss unseres Interviews. Oliver, sehen Sie eine Alternative? Haben Sie eine Hoffnung auf eine Wiederbelebung echter US-amerikanischer Politik und Demokratie? Es gibt ja zum Beispiel Bernie Sanders. Ja, er ist nicht mehr jung. Aber es gibt auch Alexandria Ocasio-Cortez und andere junge Politiker.
Als ein Mann, der das Leben gesehen hat, kann ich nur sagen, dass so viele US-Amerikaner mit der gegenwärtigen Situation unzufrieden sind. Daran gibt es keinen Zweifel. Doch können wir auch sagen, ob wir eine politische Organisation schaffen können, die die Macht und die Unterstützung der Wähler bekommt? Gar nicht so einfach in einem Land mit einem Wahlsystem, in dem man lediglich ein Wähler innerhalb eines einzigen bestimmten Bundesstaates ist und es insgesamt, sagen wir, 52 dieser Bundesstaaten gibt. Und der Bundesstaat Wyoming zum Beispiel, wo fast niemand lebt, wird trotzdem durch zwei Senatoren vertreten, genauso wie der Staat New York, der ebenfalls durch zwei Senatoren vertreten wird. Mit anderen Worten, wenn es zur Stimmenzählung kommt, spielt ihre Stimme keine Rolle mehr. Das Wahlkollegium im Wesentlichen. Und so viel Geld wird in die Politik gepumpt. Und meine Stimme, meine Meinung, kann kaum etwas ändern. Es scheint eine Art stillschweigende Übereinkunft zu geben. Mit Geld kauft man die Medien, die Kandidaten. Jetzt müssen die Kandidaten in den Vereinigten Staaten Milliarden von Dollar aufbringen, um ernst genommen zu werden. Aber es funktioniert nicht. In den USA gibt es viel Korruption, viel mehr als in jedem anderen Land der Welt. Man spricht von Russland als einem korrupten Land, aber ich glaube, die USA haben die mächtigste Korruption. Es ist unglaublich. Und auch das ist wahrhaftige Massenhypnose. Man kann den Menschen sagen, dass wir Demokratie haben, aber in Wirklichkeit wird alles vom Geld regiert. Darum ist auch nicht klar, wo wir ansetzen sollen. Wo soll man anfangen? Wie wiederholt sich die Geschichte? Denn die Geschichte wiederholt sich wirklich. Alle Reiche fallen auseinander. Es bleibt nur noch zu beten, dass dieses Reich, dass all dieses Böse, denn wir sind das Reich des Bösen. Was Reagan einst über Russland sagte, gilt heute für die Vereinigten Staaten. Damals habe ich gedacht, dasselbe, was der Sowjetunion passiert ist, wird auch den Vereinigten Staaten passieren. Und ich denke, das wird bald geschehen. Nicht so schnell wie damals mit Russland, aber es wird auf jeden Fall etwas geschehen. Denn wir haben die Grenze erreicht. Wir wirken uns verheerend auf die Geschichte der Menschheit aus. Ich muss mit Bedauern sagen, weil ich mein Land liebe, dass wir zu einer Macht des Bösen geworden sind. Wir sind zu einer Kraft des Bösen für die Menschen geworden. Für diejenigen, die Reformen wollen, die Veränderung wollen. Für Menschen, für gewöhnliche Menschen. Und das Ganze wird nicht funktionieren. Ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Es wird gleich einen Boomerang zu uns zurückkommen. Eine gewisse geschichtliche Kraft wirkt in der Welt. Und wenn auch meine persönliche Meinung keine Rolle spielt, selbst wenn die Menschen nichts tun können, dann gibt es zumindest eine Art Bogen des moralischen Universums, wie Martin Luther King es einmal sagte.
Oliver, vielen Dank, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Und auch euch, Freunde. Wir sehen uns bei den neuen Ausgaben von Im Gespräch mit Correa.
Das war der RT Deutsch Podcast.